Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir haben schon mehrfach über den Bereich Tierphysiotherapie gesprochen. Wie können wir dem Hund helfen, beispielsweise durch Massage? Wie helfe ich alten Hunden? Heute wechseln wir die Seite. Denn heute möchten wir das Berufsbild des Tierphysiotherapeuten vorstellen. Und ich freue mich total, dass ich dafür wirklich den Hadi und die Corinne von Agimed begeistern konnte. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr euch heute die Zeit für das Interview genommen habt. Mögt ihr euch denn bitte mal vorstellen?
Ja, also ich bin die Ehefrau von Hadi Keller. Unschwer am Namen zu erkennen. Ja, du meinst sicherlich so beruflich, ne? Also ja, das ist immer so bei mir ein längerer Part. Ich bin ausgebildete Pädagogin und Lerntherapeutin. Bin dann ins Kulturmanagement gewechselt, was ich jetzt auch noch mache, mit Qualitätsmanagement verbunden. Ich bin ausgebildete Hundetrainerin und Medical Trainerin und auch ausgebildete Systemtherapeutin, aber nur mit dem Abschluss systemische Beratung, weil ich als Beamtin ohnehin nicht in dem Beruf arbeiten hätte können, ohne ihn zu verlassen. Das sind so die Punkte, glaube ich, die vielleicht auch interessant sind als Background für die Ausbildung.
Okay, das hat jetzt nicht direkt was mit der Physiotherapie zu tun. Hadi, ich hoffe, das ist jetzt dein Part, oder?
Ja, wie gesagt, ich bin der Hadi, ne? Ich bin der Ehemann. Dass wir das jetzt mal nochmal ganz genau erwähnt haben. Ne? Ja, ich komme ursprünglich aus der Historie eher aus dem kaufmännischen Beruf. Ja? Ich möchte also auch jedem so Quereinsteiger so ein bisschen Mut machen jetzt hier. War sehr lange im IT-Management und habe dann irgendwann gesagt, ich muss was Vernünftiges tun, wo ich auch Rückmeldung bekomme, nämlich von dem Lebewesen, und habe dann irgendwann entschieden, ja, im Bereich ja, Entschuldigung. Ja, Mensch, der PC redet mit mir, ja, macht mein meistens eh nicht das, was man eigentlich könnte. Gut, und habe dann gesagt, ich mache nebenher eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, habe das immer wieder verstärkt, habe mich schon immer medizinisch interessiert und habe dann eine Ausbildung zum Hundephysio und Pferdephysio gemacht, auch Chiro, auch Osteo in den Tierarten, Dorntherapie und ja, irgendwo dann auch immer wieder viel Weiterbildung. Ja, und irgendwann haben wir beides entschieden, ein eigenes Kompetenzzentrum für Tier und Mensch zu gründen, in dem wir selber eben junge und alte, ältere Leute ausbilden möchten und für diesen Beruf begeistern möchten. Ja, mit unserer Philosophie, die wir ja jetzt auch noch vorstellen dürfen.
Also das heißt erstmal, was ich jetzt als erstes mitgenommen habe, ihr zwei seid erstmal dufte. Das schon mal vorweg, es macht richtig Spaß. Aber dein Hinweis, du hast was ganz anderes zunächst beruflich gemacht und hast dann gesagt, das ist nicht das, womit ich jetzt die nächsten 40 Jahre mein Leben verbringen möchte, und hast dich für den Bereich der Tierphysiotherapie entschieden, sozusagen eben als Quereinsteiger. Erstmal gut ab, das ist auch was, man verlässt festgefahrene Bahnen und da wartet ja erstmal was Ungewisses. Das heißt, Quereinsteiger sind auch bei euch willkommen. Quereinsteiger, die also mal so aus dem kaufmännischen Bereich kommen, vielleicht aus dem IT-Bereich. Ich habe nichts gegen den IT-Bereich, aber der hat mal so gar nichts mit Physiotherapie zu tun. Auch nicht die Lasertherapie. Wir reden hier nicht von Star Wars oder sowas, sondern wirklich komplett berufsfremde Bereiche, wo jemand sagt, ich möchte was mit Menschen machen, weil ganz ehrlich, Tierphysiotherapie, da ist auch immer noch ein Zweibeiner, der dabei ist. Und ich möchte etwas mit Tieren machen. Und der Hadi hat das so schön gesagt, und ich möchte gerne eine Rückmeldung. Das heißt, ihr legt bei eurer Ausbildung sehr, sehr viel Wert auf Achtsamkeit und wertschätzendes Miteinander. Kann man das schon mal so vorweg sagen, richtig?
Ja, da knüpfe ich dann an mit meinen beruflichen Qualifikationen. Weil es ist ein ganzes System. Ne? Es ist ja nicht nur der Therapeut, der da vor sich sozusagen hintherapiert, sondern wir wirken in einem System aus Mensch und Hund. Und das gehört dazu. Und das ist auch uns so wichtig für die Ausbildung, dass man das versteht, weil genau das fehlt ja auch oft. Ne? Egal in welche Richtung wir blicken, ne? Die Arbeit mit den Menschen, angefangen beim Handwerker bis hin zum Lehrer, die Arbeit mit den Menschen hat einen großen Schwerpunkt, einen Stellenwert. Und daher ist es ganz gut, wenn man den einen oder anderen Tipp vielleicht auch aus der Praxis bekommt.
Das heißt, das Berufsbild, was ich jetzt als Laie im Kopf habe, natürlich bin ich mit dem Pöppi und der Netti auch schon bei der Physiotherapie gewesen. Und ich habe auch schon selber Online-Kurse für meine Hunde belegt. Da kommen wir ja sicherlich auch später noch drauf zu sprechen. Ich weiß, wie der Physiotherapeut mit meinen Hunden umgeht. Ich weiß aber gar nicht, worauf die Ausbildung letzten Endes denn dann überhaupt vorbereiten soll, weil es ist ja offensichtlich eben viel mehr als in Anführungsstrichen nur die Behandlung, dass man weiß, okay, hier ist dieses Krankheitsbild, das kann ich so und so behandeln. Das heißt, es ist, das hast du so schön gesagt, ein komplettes System, in dem der zukünftige Therapeut tätig wird, und darauf bereitet ihr zum einen, sage ich mal, jetzt laienhaft die menschliche Seite vor. Ja, es ist ja so, dass der Physiotherapeut eben auch mit dem Patientenhalter interagiert und auch auf die fachliche Seite, also das Know-how, wie behandle ich denn einen Hund mit welchen Problemen auch immer, richtig?
Das ist korrekt. Ja. Das heißt, wir haben zum einen in der Ausbildung natürlich erstmal so die grundlegenden anatomischen Dinge. Also ich spreche jetzt mal auf den physiotherapeutischen Blick. Ich muss ja erstmal wissen, was ich am Tier habe, welche Struktur ich am Tier habe, die es betrifft. Dann muss ich mich natürlich mit den ganzen Krankheiten irgendwo auskennen. Dann muss ich mich aber teilweise auch mit schulmedizinischen Dingen auskennen, was halt der Tierarzt eventuell schon behandelt. Ja. Also medikamentös, konservativ, respektive eventuell operationstechnisch. Ja. Dann muss ich natürlich diese Auswirkung auf den Organismus beurteilen können. Die, sage ich mal, die Wundheilung, ne, die Rekonvaleszenzzeit, die muss ich im Prinzip kennen können.
Wenn du das jetzt noch erklärst.
Entschuldigung, ich habe nicht Medizin studiert. Also ich, momentan verstehe ich tatsächlich teilweise nur, bitte. Ja, aber
dafür ist meine Frau da.
Guck, dann bitteschön, erklär das mal bitte einem Laien, was der Hardy gerade gesagt hat.
Ja, im Grunde genommen lernst du als Tierphysiotherapeut zum einen natürlich die fachlichen Begrifflichkeiten. Ne? Das ist so der typische Tierphysio, der aber auch lernen muss, das natürlich auch dem Kunden zu vermitteln. Letztendlich hat der Hardy aber was ganz Wichtiges gesagt. Ne? Wir sind als Tierphysiotherapeuten natürlich auch so eine Zwischenfunktion von Tierarzt und von Kunden. Und wenn wir eben auch ernst genommen werden wollen von einem Tierarzt, dann müssen wir die Begrifflichkeiten natürlich auch können und kennen, um uns einfach auch wieder ins Spiel zu bringen. Da bin ich dann wieder auch nochmal mit den Menschen und erweitere mal das System um den Tierarzt, weil wir ja natürlich auch dort wirken, tätig werden und am besten dann natürlich auch in Kombination arbeiten. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Part des Tierphysiotherapeuten, dass er eben auch mit dem Mediziner arbeiten kann. Und daran zu wissen, ne, mit wem rede ich wie und wie erkläre ich es wem, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass ich
da bewusst bin. Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, ich habe den Patientenhalter, ich habe den Tierarzt, ich habe vielleicht noch einen Ernährungsberater, ich weiß es nicht. Da sind ja unterschiedliche Menschen dann an dem Patienten sozusagen dran und ihr bereitet eure, nennt man die Lehrlinge? Wie nennt man die? Eure Studis? Darf ich die Studis?
Auszubildende.
Das Wort, yay! Auszubildende, genau. Eure Auszubildenden werden also in einem ganz breiten Spektrum sozusagen vorbereitet. Eben nicht nur die reine Physiotherapie, also das Know-how, sondern vor allen Dingen auch eben die Vermittlung zwischen den einzelnen Stellen, richtig?
Ja, du hast natürlich auch Kommunikation, ne? Das ist das eine, wie kommuniziere ich das? Wir haben auch Tierärzte, die sich da vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn jetzt zum Beispiel der Tiertherapeut was ganz anderes erfüllt oder dann feststellt, dass eine ganz andere Diagnose gestellt worden ist, als man selber vielleicht stellen würde. Und da im wertschätzenden Austausch zu sein, damit jeder merkt, man kann etwas mit seinem Puzzle zum Gesamtbild beitragen, um zum Wohle des Tieres eben agieren zu können, das ist ein wichtiger Aspekt. Also wir sehen uns da einfach auch als Ergänzung und nicht irgendwo als konträren Part. Und das ist uns einfach auch wichtig zu vermitteln. Und deswegen ist auch ein Bereich in unserer Ausbildung die persönliche Professionalisierung im Beruf. Das heißt, wie kommuniziere ich, was sind meine eigenen Erwartungen an den Beruf? Und letztendlich, und vielleicht greife ich da schon vor, aber für mich ist es auch ganz wichtig, dass man versteht, der Mensch, der zu uns in die Praxis kommt, der kommt ja auch mit Erwartungen an den Therapeuten. Und hinter den Erwartungen liegen ja manchmal auch versteckte Ängste, dass da vielleicht kommt ein junger Hund mit Bewegungseinschränkungen und die Erwartungshaltung rührt daher, weil der Mensch vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, dass er was übersehen hat, dass er weiß, es ist lebensverändernd. Und ich merke halt oft, dass viele Ausbildungen darauf gar nicht vorbereiten. Und dann steht man da in der Praxis und wird konfrontiert mit Schicksalen. Und man muss sich auf der einen Seite abgrenzen, damit einem das selber nicht zum Päckchen wird. Und man muss ja auch parallel behandeln. Man kann ja nicht einfach mit der therapeutischen Sitzung durchführen. Wobei natürlich man gerne dann einfach auch als Gefäß genutzt wird, damit eben einfach auch Probleme kommuniziert werden können. Und da einen guten Weg zu finden, wie kann ich den Menschen wertschätzend gegenüber treten, ohne dass ich aus meiner Rolle des eigentlichen Tiertherapeuten heraustrete, da einen guten Weg zu finden. Und das ist ganz individuell. Jeder entscheidet da für sich, was er braucht. Und letztendlich bedeutet das dann aber auch, das, was wir in die Ausbildung stecken, das ist breit gefächert, liefert eine Basis. Und ich denke, mehr als andere Ausbildungen, wenn ich ehrlich sein darf. Aber es zeigt auch auf, wenn du in der Richtung mehr brauchst, dann macht es vielleicht Sinn, nehmen wir mal Hundetrainer-Ausbildung oder dann tatsächlich eine systemische Beraterausbildung noch draufzusatteln, wenn das dein Weg ist und du hast das Gefühl, du kannst mit diesen Kompetenzen noch deinen Beruf erweitern.
Das heißt, eure Ausbildung ist tatsächlich, natürlich, es gibt eine Basis, das ist keine Frage, aber dann schaut ihr schon, so wie, ich finde das so schön, wenn ich das jetzt vergleiche, wie im Hundetraining. Ja, jeder Hund ist individuell und hat eigene Bedürfnisse. Das heißt, letzten Endes habe ich bei euch dann die Möglichkeit, nicht nur mein Wissen zu erweitern, sondern auch zu sagen, vielleicht möchte ich davon doch ein bisschen mehr lernen. Und ich denke, das Ganze findet, für mich kann sowas nur in einem persönlichen Austausch stattfinden. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sage ich mal, die Tierphysiotherapie zu erlernen. Ich bin mir gar nicht sicher, ist das eigentlich ein geschützter Begriff oder darf sich jeder so nennen? Kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu.
Das macht vielleicht Sinn, die Frage nachher noch mal ein bisschen ausführlicher zu beantworten.
Genau, aber das
ist auf deine Frage einzugehen. Also da bietet zum Beispiel ein fachliches Coaching an. Das heißt, wenn man dort eben dann nicht weiterkommt oder hinsichtlich dessen, wenn jemand zum Beispiel auch gefehlt hat, ne, dass wir das in irgendeiner Form auffangen können. Wir haben Lerngruppen, begleitete Lerngruppen. Das heißt, wir schauen, wenn sozusagen der Input angekommen ist und man hatte Zeit, das zu verarbeiten, letztendlich auch auszuprobieren in der Praxis, dass dann in der Lerngruppe, in der begleiteten Lerngruppe, das eben auch überprüft wird. Und ich als in meiner Funktion als Lerntherapeutin schaue eben auch, wo sind vielleicht Probleme, wie können wir das Lernen besser unterstützen, weil ich einfach auch davon ausgehe, dass vielleicht die Schule ein bisschen länger zurückliegt und man vielleicht mit den ganzen Begrifflichkeiten ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und wie kann ich die gut lernen und wie komme ich voran, ohne mich an mir selbst zu zweifeln, weil das eine oder andere vielleicht echt auch als großes Päckchen erscheint, was dann die fachliche Richtung ist. Und das Schöne, vielleicht mag der Hagen nochmal übernehmen, dass ich einen Monologe führe. Es ist halt einfach auch schön in dieser kleinen Gruppe, worauf wir einfach Wert legen, ist dieses Fühlen können.
Also wir haben halt gesagt, wir haben eine gewisse Teilnehmerzahl, wo wir einfach die Grenze legen. Und die liegt bei uns zwischen 10 und 12 Leute. Das ist das eine. Zum anderen sprechen wir im Prinzip auch mit den einzelnen Leuten, um so ein Feeling zu bekommen, wie homogen ist die Gruppe, wie funktionieren die Gruppen miteinander. Ne? So. Das zum einen. Zum anderen ist es so, dass ich als Einzelperson, als Dozent natürlich bei 10 bis 12 Leuten wirklich bei jedem hingehen kann und kann sagen, du drück mir mal hier auf den Arm, zeig mir mal, mit wie viel Druck würdest du das tun. Oder umgedreht, ich kann zeigen, ne? Ich drück mal. Oder wie fühlt sich das an? Und das kann ich halt nicht durch ein Video oder durch ein Buch zeigen. Ja? Also das ist ein sehr, sehr praktischer Beruf. Ja? Ich kann BWL kann ich studieren, das ist geschrieben, das ist Mathematik, das ist ein Gesetzestext. Ja? Aber hier geht es um Lebewesen, hier geht es um Lebewesen, wo uns anvertraut wird, wo uns auch vertraut. Ja? Und umso wichtiger ist es uns, dass das eben sehr, sehr viel praktischen Anteil hat, diese Ausbildung. Ich kann ein Gelenk testen, ein Gelenk fühlen, wie es sich bewegt, also knirscht ein Gelenk. Ja, das sind alles solche Sachen, die kann ich nicht nur online, die muss ich wirklich praktisch erleben. Ja, das ist ein Erlebnisberuf.
Und individuell vermitteln, weil jeder das auch anders fühlt. Ne? Wie oft erleben wir, dass dann jemand sagt, ich fühle das nicht. Und dann kann man hingehen und plötzlich merkt man, ah, das ist vielleicht dann einen Zentimeter daneben. Und dann diese Erfolgserlebnisse so zu vermitteln, dass es möglich ist. Und ja, online oder in einer großen Gruppe, da geht das halt einfach oft unter. Und ich denke, wenn wir, was der Hadi gesagt hat, so eine große Verantwortung tragen, ist es einfach auch wichtig, dass wir uns handlungssicher fühlen. Und das kann eben auch nur geschehen, wenn ich begleitet in der Praxis stehen kann und mich austesten darf in einem geschützten Rahmen. Und da komme ich als Hundetrainerin ins Spiel, immer eben auch auf der Basis so, dass jeder mit seinem Hund so arbeiten kann, dass ja, der Hund auch was davon hat. Ne? Weil in dem Moment nutzen wir ja unseren Hund für unsere Zwecke. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann kann es durchaus sein, dass in dem Moment, wo wir etwas von unserem Hund wollen, er in dem Moment eben das nicht sein kann. Und da gehört für uns eben auch ein Verständnis und auch ein neurobiologisches Hintergrundverständnis dazu zu verstehen, warum manche Dinge so nicht funktionieren und wie wir das optimieren können. Und dass damit auch nicht auf den Malz verloren ist, dass wir den Hund jetzt in dieser Praxis unbedingt dafür jetzt brauchen, dass er das macht, sondern dann gibt es andere Wege, wo wir sagen können, okay, wenn das nicht geklappt hat, haben wir noch mal eine andere Möglichkeit, über Kundenhunde zum Beispiel oder eben, dass vielleicht jemand anderes dann das nächste Mal einen Hund mitbringt. Und das ist halt eben mit kurzen Wegen in einer Kleingruppe viel eher möglich als in einer anonymen Großgruppe, wo es einfach vielleicht auch manchmal schief geht und jeder so weiß, Mensch, wir haben nur so viel Praktika und wir müssen das jetzt durchboxen und wir haben so eine Menge an Praxistragen, dass wir sagen können, wenn das nicht geklappt hat, wir wiederholen es das nächste Mal. Oder wir versuchen es einfach nochmal mit einem anderen Hund. Und wir haben auch Hunde und da gibt es halt einfach verschiedene Möglichkeiten, das einfach auch aufzufangen.
Das heißt, ihr legt auch extrem großen Wert darauf, dass sich der Patient, der Vierbeinige, bei euch wohlfühlt. Das heißt, wenn der Hund Exit-Verhalten zeigt oder Meideverhalten zeigt, was vielleicht den Neulingen, nenne ich sie jetzt mal ganz vorsichtig, gar nicht so bewusst ist, weil es sind die kleinsten Signale, die der Hund zeigt. Also das Zuschnappen ist so ziemlich das Letzte, was der Hund tut. Er hat vorher gefühlt 1000 andere Signale ausgesendet. Das heißt, auch darauf liegt ihr größten Wert, weil ganz ehrlich, das kann ja auch mal hinterher in der eigenen Praxis passieren, dass der Patient sagt, danke, aber nein, danke. Und das heißt zum einen, die Schülerinnen und Schüler von euch lernen, was macht mein Hund, wie arbeitet er, wie ist die Körpersprache, wie habe ich die zu lesen, zum einen zum Wohle des Hundes und zum anderen, wie gehe ich mit der Situation um? Weil ein Hauruck-Verfahren, ja, dann kriegt er halt einen Maulkorb drauf und dann wird er eben auf den Rücken gelegt oder wie auch immer, ich kenne mich da jetzt nicht mit aus, das kommt für euch ja dann Gott sei Dank nicht in Frage, richtig?
Genau. Und vielleicht ergänzend dazu noch, du kannst ja gleich nochmal direkt, also einfach als Physiotherapeut oder als Manualtherapeut, wir haben ein bisschen eine andere Situation, ohne jetzt einen Schulmediziner zu nahe zu treten. Wenn ich beim Tierarzt bin, wäre das natürlich auch super toll, ja. Aber so eine Spritze verabreichen dauert halt einen kurzen Moment. Das ist irgendwie nach Gebührenordnung wird das abgerechnet, das ist alles so durchgetaktet und so. Ja, und es gibt sehr, sehr viele Schulmediziner, und da möchte ich eine Lanze brechen, die sich da auch sehr, sehr viel Mühe geben, dass das passt. Aber in der Physiotherapie ist es einfach nochmal eine ganz andere Situation. Ich bin darauf angewiesen als Physiotherapeut, dass der Hund diese Behandlung entspannt entgegennimmt. Ja? ich kann auch beim Abtasten, beim Fühlen oder beim Vergleichen von Strukturen, ich kann keinen angespannten, ängstlichen, verkrampften Hund gebrauchen. Ich habe dann ein komplett falsches Bild danach in der Diagnose. Ne?
Und da ist einfach auch so wichtig, dass auch wenn der Tierphysiotherapeut jetzt kein Hundetrainer ist, dass er aber das erkennen kann. Und du sprachst eben von Exit-Target, ne, überhaupt erstmal zu wissen, was das bedeutet oder Exit-Verhalten. Ne, was ist das überhaupt und woran erkenne ich das? Und ich glaube, in vielen Ausbildungen wird zwar die hündische Kommunikation und das Ausdrucksverhalten durchaus angesprochen, aber was bedeuten die Konsequenzen letztendlich? Und wir nutzen ja das emotionale Wohlbefinden, um eben auch körperliches Befinden zu verbessern und da ein Hintergrundwissen zu haben, rauszusortieren, was kann ich denn eigentlich auch vom hundetrainingstechnischen Gedanken übernehmen. Das geht bis auch zu den Hausaufgaben, die ich ja auch in irgendeiner Form vermitteln muss oder zumindest meinen Kunden sagen muss, wenn sie sich einen Hundetrainer in dem Bereich an Bord holen oder ich als Tierphysiotherapeut mit einem Hundetrainer arbeiten möchte, dann sollte ich Kriterien haben, um prüfen zu können, ob ich mit diesem Trainer arbeiten möchte, weil es auch uns wichtig ist, dass wir ja eine Philosophie begeistern, die eben den Hund als wertschätzendes Wesen oder was es verdient hat, eben auch wertgeschätzt zu werden, was Emotionen hat. Und um noch einen Punkt anzusprechen, wir haben ja aber auch Kunden, die vielleicht sagen, ich habe gar kein Geld, um jetzt so lange warten zu können und der muss da jetzt durch und da auch auf der anderen Ebene Kommunikation führen zu können, Argumente zu bekommen, warum in der Tierphysiotherapeut insbesondere oder Tierphysiotherapie vielmehr es so wichtig ist, das emotionale Befinden mit zu beachten und dass wir es nicht gebrauchen können, dass wir nachher einen ängstlichen Hund haben, der vielleicht auch letztendlich aggressives Verhalten zeigt, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn wir die Signale beachtet hätten und die Situation anders angegangen wären. Und das sind so wesentliche Punkte, die meines Erachtens, wenn ich als Hundetrainerin auf Ausbildung schaue, extrem vernachlässigt werden und letztendlich den Physiotherapeuten auch in eine gewisse Gefahr bringen und letztendlich auch dem Tier nichts Gutes dabei tut. Und man merkt dann, wenn man in der Praxis steht, was mache ich denn jetzt mit einem Hund, der gar nicht in die Praxis will, der gar nicht aufs Unterwasserlaufbahn will, der sich schon gar nicht mit einem Gerät oder geschweige denn mit meinen Händen anfassen lassen will, der nicht mal in meine Nähe kommt oder mit einem Hund, der nach mir schnappt. Was bedeutet das für mich und wie kann ich sowas überhaupt erstmal verhindern? Also wirklich Handwerkszeug an die Hand geben, dass es überhaupt zum therapeutischen Einsatz kommen kann. Weil es ist nicht so, dass sich jeder Hund sagt, yeah, hier bin ich und hier ist meine Schulter und da ist meine Lende und mach mal bitte, dass es mir besser geht. Weil wir können das dem Hund so nicht vermitteln. Und wenn wir ihn da unter Druck setzen, haben wir... Auf jeden Druck ist beim Hund so schön, folgt ein Gegendruck. Ne? Und dann stehen wir da und dann haben wir erst recht die Problematik, dass eine Therapie viel länger benötigt oder letztendlich der Patient sagen muss oder vielmehr der Kundenhund letztendlich gar nicht in unserer Praxis mehr behandelt werden kann, weil er dort traumatische Erlebnisse in Anführungszeichen erlebt hat, dass er gar nicht mehr in die Praxis reinkommen möchte.
Das heißt, letzten Endes ist es ja nicht nur eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, sondern ich nenne es jetzt einfach mal eine ganzheitliche Ausbildung, weil halt so viele Facetten da mit reinspielen. Es kommt die Körpersprache, also es kommt vielleicht auch der Bereich Training. Es kommt, wie gehe ich mit dem Kunden um, wenn der Patient mal nicht mitarbeiten möchte? Wie kann ich für mich selber sorgen? Wie komme ich aus der Situation raus? Weil, das hattest du eingangs gesagt, es muss eine gewisse professionelle Distanz ja da sein. Ja, das heißt, das ist ja ein ganzes Spektrum, was sozusagen bei euch dann angeboten wird, was aber, wenn man wertschätzend mit dem Hund umgehen möchte, eigentlich ja selbstverständlich sein sollte. Und das wird wahrscheinlich so in dem Bereich bei anderen Ausbildungen eher dann nicht unbedingt angeboten. Da wird wahrscheinlich dann in Anführungsstrichen nur, ich sage es extra in Anführungsstrichen, die reine, der medizinische Part angeboten und alles, was dazugehört, fällt wahrscheinlich hinten über, ist aber maßgeblich wichtig, um im Zweifelsfall überhaupt, ich sage es mal ganz lapidar, Hand an den Hund legen zu können, richtig?
Das ist halt auch der Vorteil von einem Familienbetrieb. Wir haben kurze Wege. Und bei größeren Ausbildungen, da hängt es dann tatsächlich am Dozierenden, ne? Was er noch zusätzlich vermitteln kann, wie er seine Rolle sieht. Und da ist halt eben wirklich, das weiß ich ja selber, die unterschiedliche Ausbildungen gemacht hat, dass das dann tatsächlich personenabhängig ist. Und für uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir aus der Praxis, für die Praxis mit Erfahrung einfach auch hilfreich sein können. Ne? Und nicht frisch meine Praxis eröffnet haben und sagen, wir sind jetzt Dozierende und haben nur überhaupt keine Erfahrung über die ganzen Krankheitsbilder und haben dann nur so ein Konzept mit vorgefertigten PowerPoint-Folien, die wir dann abspulen und dann ist das abgehakt. Und das ist es nicht. Eine Krankheit hält sich einfach nicht an irgendwelche Bücher, weil vor allen Dingen eine Krankheit sagt nicht, ich sehe nur so aus oder die Folgen sind halt nur in dem Bereich zu sehen. Und da denke ich, ist es einfach wichtig auch, und da ist es vielleicht auch profitabel unser Alter, dass wir einfach mehrere Ausbildungen haben, dass wir einfach mehr Erfahrung haben, dass wir sagen können, ne, das Krankheitsbild mag zwar so und so aussehen, aber vergess nicht das und jenes und welches und du hast die und die Möglichkeiten, dem und so zu helfen. Es ist nicht nur das eine Tool oder nur das Tool, sondern wir haben das, das und das und das. Und aus diesem Werkzeugkoffer, den wir füllen möchten, kann sich dann wirklich auch der Tiertherapeut bedienen, ohne dass er nachher am Tisch steht und sagt, ich habe eigentlich jetzt im Lehrbuch steht, das soll ich machen. Das hat aber nicht geklappt, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann steht derjenige da und das ist einfach nicht unsere Absicht. Ich finde das fahrlässig, weil ich einfach auch möchte oder wir möchten, dass jemand nachher in der Praxis stehen kann und diese Verantwortung auch tragen kann. Und letztendlich, und das ist uns auch wichtig, dass jemand auch weiß, wenn er mal an so einen Fall kommt, dass wir immer noch da sind und dass wir nicht sagen Tschüss, sondern nicht um. Mich im Bereich Hundetraining, habe im Bereich eben des fachlichen Tierphysiotherapeutischen auch ansprechen kann, du, ich habe da einen Fall, der lässt sich nicht behandeln oder was mache ich denn da, ich komme mit meiner Therapie nicht weiter, dann kann man uns ansprechen. Wir sind nicht dann einfach weg vom Fenster und sagen, die Ausbildung ist abgehakt, im Preis waren wir davon was inbegriffen und der Rest interessiert uns nicht, sieht nur, wie du, wo du bleibst. Ne? Und da haben wir vielleicht den Vorteil, als Familienbetrieb zu sagen, das ist uns wichtig für unsere Auszubildende, dass sie einen guten Weg gehen können und gut in die Praxis starten und auch da noch Begleitung finden.
Das heißt, die Auszubildenden finden auch nach der Ausbildung immer noch bei euch ein offenes Ohr, wenn die sagen, du, ich habe jetzt hier zum einen beim Hadi dieses fachliche Problem, also jetzt tatsächlich der Bereich Physiotherapie, oder bei dir, Corinne, ich habe hier das vielleicht zwischenmenschliche Problem, ja, Stichwort Kommunikation, oder das Trainingsproblem, schau mal. Und was mir jetzt tatsächlich auch auf dem Herzen liegt, wäre, es ist ja dann doch ein, auch wenn man Pech hat, etwas seelisch belastender Beruf, ja, also man begleitet da vielleicht palliativ einen noch so jungen Hund und ja, man sollte professionelle Distanz wahren, das sagt sich natürlich immer leichter als wahrscheinlich getan, weil da ist auch noch der Zweibeiner, also das heißt, wenn so ein Fall ist und man einfach mal sagen möchte, kann ich mich einfach bitte mal mit dir unterhalten, auch dann, wenn es also letzten Endes, sage ich mal, jetzt gar nichts mit dem Fach zu tun hat, weil der Patient verstorben ist, aber man trägt ja ein Päckchen, man hat ja den Patient begleitet. Selbst dann seid ihr auch noch als Ansprechpartner erreichbar. Habe ich das richtig verstanden? Das
ist korrekt. Und wir planen auch im Nachgang zu jeder Ausbildung, wir nennen uns das regelmäßige Treffen, ja, mit allen Beteiligten, wenn Interesse besteht natürlich. Ne?
Also als Supervision meinst du jetzt?
Ja, kann man sowas, kann man jetzt so nennen. Ne? Und das heißt aber jetzt nicht, dass auch Einzelfälle, sage ich mal, jetzt eine gewisse Betreuung erfahren können, wo man sagt, okay, das ist eine Face-to-Face-Geschichte mit der Corinne zum Beispiel, weil man da ein Thema sehr stark zu nagen hat. Ja? Aber es könnte zum Beispiel auch ein fachliches Thema sein, dass jemand irgendwo nicht wirklich weiterkommt und das könnte für die anderen Teilnehmer aber auch interessant sein. Ja? Dann kann man diesen Fall in so einer Gruppe dann mal aufarbeiten. Ja? Wie würdest du vorgehen? Was gibt es? Ne? Also gegenseitige Beratung auch. Ne?
Also das heißt, ihr legt sowohl hinterher in der Behandlung sehr, sehr großen Wert auf ein wohlwollendes, gemeinschaftliches Miteinander, als auch ganz besonders bei der Ausbildung. Das heißt, ihr spracht schon davon, dass die Auszubildenden auch kleine Gruppen bilden, dass man Lerngruppen hat. So, ich erinnere mich da halt noch an meine Studienzeit, da hatten wir auch kleine Lerngruppen. Das war immer schön und man hat sich ausgetauscht und hat dann auch einen anderen Blickwinkel mal einnehmen können, weil vielleicht hatte ja der eine eine Idee, die man so selbst gar nicht hatte. Und darauf legt ihr also größten Wert, dass man das gemeinschaftlich macht. Und ganz ehrlich, sowas Persönliches kann man nur in kleinen Gruppen leisten. Ab einer bestimmten Gruppengröße geht das natürlich gar nicht mehr, dieser persönliche Austausch. Und das liegt euch ganz besonders am Herzen, richtig?
Die ganze Ausbildung ist eine Herzensangelegenheit von uns, muss man ganz einfach sagen. Und gerade wenn man mit einer kleinen Gruppe so eine Ausbildung, ja, sage ich mal, startet, ja, oder begleitet über 2 Jahre, dann ist es so, man wächst da auch gewissen Art irgendwie zusammen, ja. Ich meine, es muss ja keiner bis zu einer gewissen Grenze. Es ist ja freiwillig, es muss ja keiner, es wird ja keiner zu irgendwas gezwungen, ja. Aber die Erfahrung zeigt, dass doch gerade auch dieses Zusammen sehr hilfreich ist, auch gerade wenn es darum geht, mal ein Problem zu haben, ja. Und der Vorteil ist natürlich dann.
Das Problem zu haben, sorry.
Ja, man weiß es nicht. Ja? Und die Geschichte ist einfach auch die, wenn man 24 Monate in so einer Kleingruppe sich kennengelernt hat, ja, das ist einfach auch nochmal ein anderes Zusammensein, sage ich mal, zusammengewachsen sein. Ne? Und man hat einen großen Vorteil, dass man jetzt nicht ein Modul zu dem Thema, sage ich mal, mit dem Kommilitonen macht und beim nächsten hat man wieder den Nebensitzer. Man weiß, mit wem kann man lernen, mit wem kann man nicht lernen. Und man ist in gewisser Sicherheit für 24 Monate und fühlt sich vielleicht auch aufgehoben. Ja.
Und vielleicht noch ein Aspekt, was vielleicht noch deutlich wird, mit einer Gruppe von 12 Personen haben wir sicherlich vielleicht auch mal hier oder dort ein zwischenmenschliches Problem. Und ich hoffe, dass so auch ein bisschen deutlich wird, unsere Philosophie. Ich glaube, niemand würde sich bei uns nicht wohlfühlen, der diesen Gedanken auch nicht teilen kann, dass man miteinander wertschätzend umgeht und dass Probleme da sind, um sie zu lösen und nicht noch größer zu machen. Also für mich ist es immer ganz schlimm, wenn ich versuche, Leute einfach auch die Perspektiven zusammenzubringen und beide Seiten stehen so da und sagen, ich nähere mich überhaupt nicht an. Und da, glaube ich, würde man sich bei uns nicht wohlfühlen, weil wir sagen, wir wollen Bedürfnisse sehen unserer Auszubildenden, aber irgendwo haben Bedürfnisse des einen vielleicht eine Grenze eines anderen berührt und diese Bereitschaft mitzubringen, wo können wir was miteinander arbeiten, um da zu einem guten Kompromiss zu kommen. Das ist, glaube ich, etwas Wesentliches, was in so einer Kleingruppe einfach auch mitgebracht werden muss. Also diesen Mut und auch diese Zuversicht zu sagen, wir finden Lösungen. Wir lassen uns auch auf die anderen ein, die vielleicht eine ganz andere Perspektive haben als wir oder als ich. Und dann eben auch Freude an der Ausbildung zu haben und nicht immer ständig an Probleme stoßen zu müssen, weil es zwischenmenschlich zu viele Reibungspunkte gibt.
Das heißt, in den 24 Monaten sind sowohl Praxisseminare vor Ort, also man trifft sich tatsächlich live und in Farbe, als aber auch, denke ich mir, gewisse Teile, die halt online sind, vielleicht Prüfungen, Hausarbeiten schreiben, Klausuren, ich weiß nicht, aber vielleicht, ob das bei euch jetzt Klausuren heißt oder so, aber das heißt, man muss ja auch irgendwie belegen können, welches Wissen man sich in der Zwischenzeit angeeignet hat, also vielleicht Tests schreiben. Das würde mich jetzt zu der nächsten Frage bringen. Ich sitze in der Mitte von Bayern, ihr nicht so ganz. Es ist eine Fahrerei, die man ja auch einplanen möchte. 2 Jahre ist ja auch jetzt kein Pappenstiel. Wie spaltet sich das denn auf? Wie oft bin ich vor Ort? Wie lange bin ich dann vor Ort? Weil das ist ja auch schon gesagt worden, man sollte idealerweise sofern möglich den eigenen Hund auch mitbringen, weil man muss ja erfühlen können, wie fühlt es sich an. Wie ist das aufgeteilt in den 24 Monaten?
Also im Prinzip kann man sagen, die 24 Monate teilen sich auch in Module. Ja? Und ein Modul besteht zum Beispiel aus einem Abendwebinar, das per Zoom stattfindet und dann aufgezeichnet wird. Und dann zur Nacharbeitung eben, ja, sage ich mal, mindestens bis zum Ende der Ausbildung, wenn nicht sogar länger, für diesen Personenkreis, der an dieser Ausbildung teilgenommen hat, zur Verfügung steht. Ja? Der geht dann nicht öffentlich, der wird auch nicht irgendwie weiterverwendet, sondern das ist tatsächlich nur für diesen Personenkreis. Darüber hinaus gibt es dann Tageswebinare, die gehen dann also wirklich 8 Zeitstunden. Ne? Das sind also nicht irgendwie 8 Schulstunden oder ich hätte es beinahe gesagt 8 Modelstunden, das sind wirklich 8x60 Minuten. Ja? Es ist immer bei uns, wenn es darum geht, Tagesseminare, das sind wirklich 8 Stunden. Ja? Und das Webinar, was den ganzen Tag geht, ist immer vorgeschaltet vor einem Praxiswochenende. Das heißt, man hat erstmal ein Webinarabend, um so ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Ja? Dann ein Wochenende, im Prinzip aufgeteilt in Freitag Webinar, Samstag, Sonntag Praxis hier vor Ort. Und beim Webinar ist es so, ich nehme jetzt mal die Schweizer Kolleginnen und Kollegen einfach so als Beispiel. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt natürlich anreisen muss und am Samstag hier Praxis machen möchte, dann ist es natürlich für mich fast nicht mehr möglich, nach dem Webinar Samstag, Freitagabends, dann noch loszufahren, irgendwann in der Nacht dann hier anzureisen und am Samstag früh dann mit solchen Augen dann in der Praxis zu sitzen. Deswegen haben wir gesagt, dass wir diese Tageswebinare, egal wann sie stattfinden, ja, dass wir die immer hybrid machen, sodass man quasi dann für die Donnerstagabend Anreisenden, ja, die können dann nicht mehr kommen, können dann mit mir im Seminarraum sitzen. Und die anderen, die, sage ich mal, vielleicht näher irgendwo sind in Stuttgart, ja, im Umkreis, die kommen halt dann erst am nächsten Tag. Oder die bleiben dann auch im Hotel und irgendwo im Hotel
aus. Ja, also man muss nicht beim Radio sitzen. Wir waren
also direkt hier, direkt neben mir.
Also ich könnte mir das schon schön vorstellen, wenn man da gemütlich zusammensitzt. Es ist ja dann ein Warm-up. Man fällt nicht direkt nach einer stressigen Anreise zack in die Thematik, sondern es ist ein schönes gemeinsames Warm-up. Und das ist ja auch das, was ihr schon gesagt habt. Man wächst über die Zeit ja auch zusammen.
Ja, ich bin gar nicht fertig. Einen habe ich noch. Vor diesem ganzen Start trifft man sich auf jeden Fall auch einmal persönlich. Ja? Dass man sich mal selber gegenseitig kennenlernt, vielleicht auch die Hunde kennenlernt, dass man das auf jeden Fall. Und nach diesem Praxiswochenende, das ich gerade beschrieben habe, gibt es nochmal eine dedizierte Lerngruppe für dieses Modul mit dieser Theorie und mit dieser Praxis, wo dann explizit diese Themen nochmal besprochen werden.
Und eins habe ich noch, gerade für die Leute, die ihre Hunde mitbringen. Es sind nicht alle, die ihre Hunde mitbringen können und das ist auch nicht verpflichtend. Natürlich ist es schön, wenn man einen eigenen Hund auch arbeiten kann, weil es einfach, man kennt seinen Hund, das gibt mehr Sicherheit, als einen fremden Hund zu arbeiten, um es dann höher übertragen zu können. Es ist so, dass ich mich nochmal mit dem Webinar bei den wenigen melde, die ihre Hunde eben mitbringen wollen, dass wir einfach mal schauen, was bringt jeder so für sich mit, wo gibt es noch Fragen, damit einfach auch das vor Ort, einfach dass man rechtzeitig klären kann, muss ich noch irgendwas aufbauen, wie zum Beispiel eine Box oder muss ich irgendwas noch insbesondere beachten, wie kriege ich denn das hin, dass mein Hund 2 Tage da vielleicht am Stück auch gut umsorgt ist, dass wir da einfach nochmal drauf schauen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass jeder vielleicht mit dem Wissen, was ich als Hundetrainer habe, zu einem Seminar anreist. Und ich finde das einfach wichtig, dass man sich sicher fühlt und vielleicht dann auch besser abschätzen kann, passt es überhaupt, dass ich meinen Hund mitbringe? Denn wie oft habe ich es erlebt, dass dann plötzlich Hunde in der Praxis waren und diejenige war nachher so mit dem Hund beschäftigt, damit es dem Hund gut geht, hat aber gar nichts von den Inhalten mitbekommen. Und so sollte es auch nicht sein. Das heißt, wir schauen schon, dass wir auch vorbereiten können, was eben auch notwendig ist, um dann auch die Entscheidung treffen zu können, passt es für diesen Hund oder auch um individuell zu sagen, heute geht es nicht, ich kann meinen Hund nicht zu diesem Praxis mitnehmen, weil in der vorherigen Woche ist irgendwas vorgefallen, dass man dann einfach auch weiß, dann dafür gibt es eben auch einen Raum und nicht einfach, du musst jetzt den Hund mitbringen, weil du hast gesagt, dass du den Hund mitbringst. Und das ist so das, was wir einfach dann entsprechend auch und so ein Bewusstsein wecken wollen, dass einfach da auch die Möglichkeit
ist. Das heißt, ihr schaut erstmal, ist es denn möglich, den Hund überhaupt mitzubringen, wenn der Hund mitgebracht werden kann? Was braucht der Hund, um sich eben über die Zeit wohlzufühlen? Und wenn der Hund dann doch nicht mitgebracht werden kann, dann ist es kein Beinbruch. Ja, also auch da schon bei der Ausbildung legt ihr größten Wert darauf, dass die Hunde, die gegebenenfalls eben als Patienten herhalten müssen, weil man am Hund eben am besten dann selber fühlen kann, dass es denen natürlich die ganze Zeit über auch gut geht. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Und ich habe mir jetzt mitgenommen, wir haben 24 Monate Ausbildung. Die Ausbildung spaltet sich auf in Module. Wie viele Module sind das denn dann insgesamt? Und wie, ich sage ich mal, das Verhältnis Theorie und Praxis in jedem Modul?
Also in Summe sind es 14 Module. Und jedes Modul besteht im Prinzip aus einem Abendwebinar. Wobei, ja, ich mich dann auch immer ertappt, ich bin mit 2 Stunden angesetzt, es kann dann schon mal 2,5 werden, wenn viele Fragen sind. Ja, also Zoom wirkt uns da nicht aus. Es kommt auch so ein bisschen auf die Gruppe dann natürlich drauf an, wenn wir ein spannendes Thema haben. Also bei uns wird nicht irgendwie der Knopf gedrückt, jetzt auf die Minute geguckt und sagen, mal die Frage wird beim nächsten Mal beantwortet. Dann eben dieses Webinar an einem Tag, dann 2 Tage Praxis und dann im Prinzip nochmal diese, ich nenne es jetzt mal zwischen 2 und 3 Stunden Lerngruppe und der Abstand von 1,5 ist.
Und wenn individuelle Fragen aufkommen, die dann wiederum ein ganzes Thema füllen, haben wir immer auch noch die Möglichkeit, einzelne Lektionen online zu stellen. Wir haben ja jetzt auch die Osteopathie-Ausbildung, da machen wir das auch, dass wenn irgendetwas an Fragen auftaucht und wir merken, okay, da ist vielleicht noch mehr Klärungsbedarf, dann wird das entsprechend auch aufgearbeitet. Und das ist halt das Schöne, dass einfach dieses Päckchen erweiterbar ist. Deswegen haben wir es ja auch als bedürfnisorientierte Ausbildung ausgeschrieben, und da jeder einfach andere Bedürfnisse hat. Und da möchten wir versuchen, das möglichst rund für jeden zu machen. Wird vielleicht nicht immer gelingen, aber den Anspruch haben wir zumindest.
Nein, also das ist ja schon mal schön. Das spricht natürlich auch unbedingt für eine persönliche Betreuung bei der Ausbildung. Das bringt mich nämlich jetzt zu der Frage, vielleicht schmunzelt ihr jetzt darüber. Wie gesagt, ich hatte es schon mal angesprochen, es gibt ja sogenannte Fernstudiengänge, die eben angeboten werden, die man sich im Internet halt, wo man sich einschreiben kann, wo ich ja gar nicht weiß, ob ich dafür geeignet bin, aber wenn ich das bezahle dann und abschließe, dann darf ich hinterher mich Physiotherapeut nennen. Und ich sag mal, ist das eine gute Idee? Ich denke, das ist nicht wirklich eine gute Idee, oder? Wie seht ihr das?
Also, ich möchte mal so beschreiben. Ja, ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt, es ist ein praktischer Beruf. Ja? Es ist ein Beruf, mit dem ich lernen muss. Also, ich muss üben, ich muss praktisch anfassen. Ja? Und das, wenn man allein das jetzt schon gehört hat, es fällt schwer, mit einem Fernstudium das abzudecken, beziehungsweise eigentlich ist es nicht möglich. Ja. Ich kann mir Videos anschauen. Ich sage immer vorsichtig, ich vermute mal, auch als Tierarzt kann man sich in einem Video anschauen, wie man irgendwas operiert. Es ist aber nochmal ein Unterschied, ob ich tatsächlich dann das Skalpell ansetze und operiere, ja, oder ob ich das nur mal theoretisch gelesen habe oder. Und viele medizinische Berufe, ja, und deswegen ist auch heute noch das Tierarztstudium, ja, ist ja kein, gibt keine Möglichkeit, ein Fernstudium zu machen. Es ist nach wie vor ein Live-Studium, ja. Aus meiner Sicht zu gutem Recht auch. Ne. Und sage ich mal, Physiotherapie oder andere manualtherapeutischen Therapie und Lernformen sollten halt auch praktisch vermittelt werden. Ne. Und demzufolge sage ich, Fernstudium, natürlich haben wir auch Webinare. Ja. Man muss jetzt mal sagen, Fernstudium unterscheiden zwischen Webinar ist einfach das. Fernstudium heißt, ich bekomme ein Skript, das ich lerne für mich in meiner stillen Kammer. Ich bekomme ein Video, was ich anschaue in meiner stillen Kammer. Ja. Das unterliegt auch in Deutschland, sage ich mal, einer gewissen Kontrolle. Und das kann man an der Stelle jetzt auch schon sagen. Vielleicht, wie man schon mal gehört, ZFU, Zentralstelle für Fernunterricht. Ja. Die gewisse Regularien vorschreiben und ich muss, wenn ich ein Fernstudium anbiete, auch mir dieses Fernstudium dort im Prinzip prüfen und genehmigen lassen. So. Da wir aber gar kein Fernstudium anbieten, sondern auch diese Webinare immer live stattfinden, ja, es gibt eine Aufzeichnung zum Nachbearbeiten, aber es findet live statt, ja, haben wir nicht das Thema mit dem Fernstudium. Und der Stempel ZFU-zertifiziert ist eigentlich kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur, ja, ich musste mir das genehmigen lassen, sonst durfte ich es nicht anbieten. Und das ist schon mal ein ganz anderer Unterschied.